Ist es ein freudiges Ereignis, wo du schon gar nicht warten kannst? Oder hast du heute Morgen gedacht, Mann, der Wecker klingt ganz schön früh? Besonders, wenn du schon beim Frühstück dabei gewesen bist. Die Frauen damals im Grab, die sind noch früher aufgestanden. Die waren schon bei Sonnenaufgang am Grab gewesen. Aber für sie und für die Jünger danach war dieser Tag absolut lebensverändernd. Wenn unser Bericht von Jesus mit Johannes 19 aufgehört hätte, mit seiner Kreuzigung, dann wäre er ein außergewöhnlicher Mensch gewesen, der Wunder getan hat, der zu vielen Menschen gepredigt hat. Aber wäre ein Mensch, ein außergewöhnlicher, aber es war mehr als dieses. Und in allen Berichten über Jesu Leben finden wir Kapitel 20 in Johannes, bei den anderen sind die Zählungen ein bisschen anders, aber finden wir die Auferstehung, denn die hat alles verändert. Und wir wollen den Bericht anschauen, wir haben den Text heute Morgen schon gehört und wir wollen ihn bedenken, gerade auch die Belege bedenken und in uns wirken lassen. Als die Jünger das erlebt haben, da war es nicht einfach, sie haben den Bericht von den Frauen gehört, sind zum leeren Grab gegangen und haben gesagt, das ist eine neue Erkenntnis, muss ich mal drüber nachdenken. Sondern sie waren von Grund auf verändert, ihre ganze Perspektive hat sich geändert. Von Hoffnungslosigkeit zu Hoffnung, von Traurigkeit zu Freude. Und das hat sie dann hindurchgetragen, auch manchmal durch sehr, sehr schwere Zeiten. Viele von ihnen sind im Anschluss verfolgt worden. Sie haben schwere Zeiten durchgemacht. Aber diese Hoffnung konnte ihnen keiner nehmen. Und wir wollen heute diese Hoffnung anschauen, dass sie uns mitnimmt, uns trägt, dich trägt in deiner Situation. Das ist nicht einfach nur eine Geschichte von vor 2000 Jahren, sondern es ist der lebendige Herr, der in uns, in dir wirken möchte. Und das wollen wir sehen. Wir haben Kapitel 20 eben schon gelesen in Johannes 20 und haben gelesen, wie zuerst die Frauen zum Grab kamen. Und das Erste, was uns dort eben berichtet ist, sie gingen hin und sie kamen, um Jesus zu salben. Und als sie ankamen, denn als Maria zurückkommt und berichtet, spricht sie in der Wir-Form in Vers 2, da kommen sie und erwarten, weiß gar nicht, wie wir das machen sollen. Wir waren am Freitag noch da gewesen, als er beerdigt worden ist. Und wir haben gesehen, wie sie ihn reingelegt haben, wie sie diesen riesigen Stein davor gerollt haben. Und das ist nicht, wie wir heutzutage begraben. Wir haben zwar schon mal Bilder gesehen, aber wir kennen, dass man Grab aushebt und dann Sarg runterlässt. In Israel haben sie das anders gemacht. Sie haben viele Höhlen gehabt. Und da haben sie dann die Verstorbenen reingelegt, in Sacktuch gewickelt, reingelegt und dann, damit die Tiere nicht rankommen, einen Stein vorgerollt. Und das waren nicht so kleine Steinchen, sondern das waren große. Und die haben dann immer den Abhang ein bisschen genutzt, sodass du von oben den Stein in eine Rille reinrollst, die hinten mit einem Gegenstein verschlossen ist. Das heißt, runterrollen geht gerade noch, hoch ist schon sehr schwierig. Da brauchst du schon mehrere Männer, die das mit aller Kraft dann wieder hochschieben. Und sie kommen also hin und sagen, keine Ahnung, wie wir das machen sollen, aber wir wollen unserem Herrn die letzte Ehre geben. Mit dieser Erwartung kommen sie. Und sie kommen und sehen, der Stein ist weggerollt. Was ist hier los? Nun, einige wenden dann immer ein zu sagen, naja, dann war es einfach ein anderes Grab gewesen. Aber wie eben schon erwähnt, die haben die Gräber nicht einfach offen gelassen. Einfach wegen der Tiere und so weiter. Also da ist keine Chance, dass sie einfach so ein Grab da mal offen lassen und dann sagen, jeder kann reingehen und schauen. Wir lassen heutzutage die Gräber auch nicht einfach offen und sagen, naja, jeder kann mal Sarg aufmachen, gucken, wer da denn drin liegt. Ja? Und von daher war das für sie wirklich außergewöhnlich. Und sie wussten, es war das richtige Grab, sie waren da gewesen. Und zudem waren sie es gewesen, die da gewesen waren. In in der Parallelstelle in Markus 15, da wird uns berichtet, dass sie dort waren. Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Josef, sahen zu, wohin er gelegt wurde. Sie hatten das mit eigenen Augen gesehen, sie wussten diese Stelle. Und dann laufen sie zurück und ich lese noch einmal Vers 2, weil ich auf etwas hinweisen möchte. Es heißt dann über Maria, sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Hast du es mitbekommen? Was ist ihre Erwartung? Was ist ihr Verständnis zu dem Zeitpunkt? Sie waren beim leeren Grab gewesen, haben gesagt, er ist eindeutig nicht da. Was ist ihre Schlussfolgerung, was ist passiert? Sie haben ihn weggenommen. Wer ist sie? Wird hier nicht definiert, aber definitiv die anderen Leute. Das war ihre Erwartung zu sagen, jemand ist hingekommen und hat den Leib Jesu weggenommen. Das war ihr Verständnis. Petrus und der andere Jünger, das ist Johannes, die laufen hin und sagen, davon muss ich mich erstmal selber überzeugen. Weiß nicht, es ist noch früh am Morgen, ich weiß, ihr wart in Trauer, wir wollen das für uns, wir wollen hundertprozentig sicher sein, dass ihr euch da nicht geirrt habt. Also wir rennen hin und schauen selber nach. Und der Bericht ist sehr, sehr detailliert. Johannes schreibt sogar, ich bin hingelaufen, ich war zuerst da. Ja, wen interessiert das? Ja, wir haben doch sonst auch keine Wettkampfergebnisse. Wer hat dort denn, weiß ich nicht, wie lang die Strecke war, diesen Lauf gewonnen? Warum beschreibt er das so? Ist das wichtig? Es ist nur wichtig, weil es zeigt, es ist sein Augenzeugenbericht. Es ist so in ihn eingebrannt zu sagen, okay, so genau war das. Ich kann das. Und er hat dieses ungefähr 90, 95 nach Christus geschrieben. 60 Jahre nach dem Ereignis, er sagt, das war wie gestern. Hat mich so geprägt, das hat mich so verändert. Ich kann genau sagen, wo wir waren, wie wir gelaufen sind. Und er kommt hin und beschreibt dieses. Und was sie dann sahen, er sieht, Vers 5, die Leinentücher da liegen. Er ging erstmal nicht hinein. Auch dort wieder dieser detaillierte Bericht. Ich habe reingeguckt, habe das gesehen, bin draußen geblieben. Dann kam Petrus, der ist reingestürmt, hat das auch gesehen. Dann bin ich hinterhergegangen, habe das auch gesehen. Und wir haben die Leinentücher zusammengewickelt gesehen. Warum ist das wichtig? Ja, wieder, es ist sein detaillierter Bericht zu sagen, das ist, was ich gesehen habe. Aber dieses hatte noch eine besondere Bedeutung. Weil die Behauptung vorher war ja, was ist mit dem Leib geschehen? Sie haben ihn weggenommen. Der ist geklaut worden. Okay, aber jetzt denkt man ein bisschen mit nach. Okay, wenn jemand den Leib klauen wollte, die haben das eingewickelt. Wenn du die Geschichte von Lazarus kennst, ja, die haben das drumherum gewickelt, sodass er dann gar nicht sich bewegen konnte. Ja, so kommt er ja raus in Johannes Kapitel 11. Jesus, das war einfach gängige Art und Weise, die hatten ihn auch so eingewickelt. Wenn sie ihn wegnehmen wollen, nimmst drunter und du nimmst den ganzen Leib so. Du wickelst das nicht extra alles aus. Und er war ja nicht einfach so gestorben, er ist gekreuzigt worden. Das war alles verklebtes Blut dran. Aber trotzdem, es war ausgewählt und er sieht die Tür und sagt, hier war er eindeutig gewesen und er ist nicht mehr da. Und das hat nicht irgendjemand weggenommen. Weil dann hätten sie die Tücher mitgenommen. Das hätten sie in Ruhe irgendwo anders dann machen können oder an einer anderen Stelle begraben. Dann hätten sie den ganzen Leib mit dem Tuch rübergenommen an eine andere Stelle getan. Aber dann nimmt sich niemand am Grab die Zeit, die Mühe, das auszuwickeln. So für sie zu sagen, das muss irgendwie anders gewesen sein. Diese Erklärung, mit der die Frauen zuerst kamen, sie haben ihn weggenommen, die fällt schon mal weg. Das kann es nicht gewesen sein. Und es hat sie zumindest überzeugt, Jesus ist nicht mehr im Grab, aber sie konnten es sich immer noch nicht erklären. Vers 9. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Das ist uns noch nicht passiert. Was für eine Erklärung gibt es für dieses Ereignis? Und was ich auch bemerkenswert fand hier, über Johannes steht beschrieben im Vers vorher, da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zur Gruft kam und er sah und er glaubte. Viele von euch kennen, glaube ich, diesen Spruch, den bekanntesten Ausspruch von Julius Caesar in einer Schlacht, die er 47 vor Christus geführt hatte. Veni, vidi, vici. Ich kam, ich sah, ich siegte. Das war seine Selbstdarstellung. Ich bin der große Kaiser und ich kam, ich habe mir das angeguckt und habe die vernichtet. Und das war historisch wahr. Das ist geschehen. Hier haben wir Johannes. Und hast du seine Beschreibung gesehen? Er kam, er sah, er glaubte. Und das ist genau der Unterschied. Viele Menschen vertrauen in ihre Fähigkeiten. Ich kam, ich sah, ich habe gesiegt, ich habe es geschafft. Aber Christen vertrauen in das vollbrachte Werk Christi. Wir sagen nicht, ich bin gekommen, ich habe es gesehen, ich habe gesiegt. Sondern wir sagen, wir sind gekommen, wir haben gesehen und wir glauben. Nicht an uns, sondern an den auferstandenen Herrn. Darin ist unsere Hoffnung und das hat Johannes verändert. Dieser Sieg von Caesar hat ihn nicht verändert, hat ihn sein Ego weiter vergrößert, wenn das möglich war. Aber er hat sich dargestellt, er hat an sich geglaubt und er ist ans Ende gekommen, ans Ende seiner selbst, ans Ende seines Lebens und wenn er nicht, was wir nicht, keinen Bericht von haben, Buße getan haben, auch in die Verdammnis. Aber Johannes, er kam, er sah und er glaubte. Und er setzte sein Vertrauen in diesen Auferstandenen und sagt, das hat alles verändert. Und jetzt habe ich für diesen gelebt. Nicht mehr gelebt, damit ich siege, sondern zu verkündigen, dass er gesiegt hat. Und dass wir keine Furcht mehr haben müssen. Dass wir nicht Angst haben müssen, was ist mit der nächsten Schlacht, was ist mit der nächsten Krankheit, was ist mit der nächsten Zahlung. Sondern zu sagen, er kam, er sah, er glaubte. Er hatte eine neue Hoffnung. Und er hat von da ab sein Leben darin investiert, das zu verkündigen, zu sagen, hier ist unsere Hoffnung. Und er ging wieder zurück, weil er sich immer noch nicht genau erklären konnte. Aber hatte diesen Glauben zu sagen, okay, Gott hat hier etwas getan. Nun, Petrus und Johannes gehen zurück und denken drüber nach, was sie gehört haben. Maria ist noch nicht so weit. Sie braucht noch ein bisschen Zeit für sich und bleibt am Grab. Und wir haben das auch schon gelesen, aber ich wiederhole es noch einmal, Verse 11 bis 18. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich vornüber in die Gruft und siehe zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen. Einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr, Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies zu ihr gesagt habe. Wir haben das leere Grab gesehen, jetzt sehen wir das Zeugnis von Maria. Und es ist bemerkenswert, dass gerade sie hier erwähnt wird. Aus mehreren Gründen. Zum einen, in der damaligen Rechtsprechung galt das Zeugnis von Frauen nicht. nur das Zeugnis von Männern, war rechtskräftig. Ich sage nicht, dass es richtig ist, ich sage, das war einfach die historische Tatsache damals gewesen. Das heißt, warum würde man das anführen, außer, dass es richtig war, dass das passiert ist, dass sie zuerst da waren. Aber warum auch gerade Maria? Weil über sie wird berichtet in Markus 16, als es früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Ja, gerade sie, wo die Leute sagen, wir wissen, was das für eine war. Ja, und jetzt haben wir von ihr das Zeugnis. Aber ja, von ihr. Weil sie da war, da geblieben ist und sie mit ihren Worten, mit ihren Augen und mit ihrem Leben bezeugen konnte, dieser Jesus, der hat mich schon verändert. Der hat die Dämonen damals ausgetrieben. Er hat mich neu gemacht. Ich bin nicht die gleiche Person. Und jetzt kann ich bezeugen, ich war an dem Grab. Und nein, ich bin nicht verrückt. Er ist wirklich nicht da. Er ist auferstanden. Er lebt und läuft dann eben zurück und sagt auch den anderen Bescheid. Aber während sie noch da ist, ist sie immer noch der Überzeugung, jemand hat Jesus weggenommen. Weil, erinnerst du dich, ich habe es eben noch mal gelesen, sie hört die Stimme hinter sich und denkt, es ist der Gärtner. Und redet zu ihm und sagt, wenn du ihn weggenommen hast, ja, wie soll ich es denn sonst erklären, dass der Leib nicht da war? Weil manchmal, wir hören heutzutage zu sagen, ja, die Jünger haben das irgendwie erwartet und das war dann irgendwie so in ihnen emotional drin und deswegen haben sie das geglaubt. Unsinn. Die haben das überhaupt nicht geglaubt. Sie wollte das nicht wahrhaben. Aber sie wurde überzeugt und sie kannte seine Stimme, die sie schon so oft gehört hatte. Und sie wusste sofort, das ist Jesus, der sie damals von den Dämonen befreit hatte und jetzt von ihrer Trauer befreit. Jesus weiß, was jede Person benötigt. Und er begegnet uns einfühlsam, aber auch ehrfurchtsgebietend. Er kommt zu ihr und sagt, Maria, ruft sie beim Namen und macht sich ihr offenbar und sagt, wen suchst du? Ich weiß, du erwartest, dass es das Ende ist. Ich weiß, dass du trauerst, aber ich will dir den Trost geben, der dich allein durch die nächsten Tage, Wochen, Monate, Jahre tragen wird und bis in alle Ewigkeit. Maria, es ist nicht so, wie du denkst, dass es ist. Und manchmal brauchen wir Volker. Und du setzt deinen Namen ein. Es ist nicht alles so, wie du denkst, wie du es siehst. Es ist nicht das Grab und es ist das Ende. Es ist nicht das Zeugnis und es ist das Ende. Du siehst zu wenig. Du hast noch nicht verstanden, worum es eigentlich alles geht. Er kommt zu ihr, sehr einfühlsam. Maria. Aber er sagt dann auch, nachdem sie sich umwendet und sagt, Rabboni, sagte, klammer dich nicht an mich, halte mich nicht fest. Ich bin der auferstandene Herr. Und du kannst mich nicht einfach nur so als Buddy haben, den du hier, so ein Kuscheltier, den du hier festhältst. Ich bin der Herr. Ich bin auferstanden. Und du kannst dich nicht einfach so an mir festhalten. Er ist beides. Und er ist unsere Hoffnung. Er ist Marias Hoffnung hier. Sie ist so voller Freude und will ihn dann umarmen. Und Jesus hält sie davon ab. Es ist eine andere Beziehung. Maria soll nicht an einem irdischen Jesus festhalten, sondern vom auferstandenen Jesus berichten. Was ist dein Verständnis von unserem Herrn? Wir kennen häufig die Geschichten. Wir kennen, wie er zu der Frau am Brunnen von Samaria gesprochen hat. Wir wissen, wie er mit Nikodemus geredet hat. Wir kennen die Stillung des Sturms. Wir kennen die Speisung der 5000. Und du hast bestimmt auch schon eine ganze Reihe an Geschichten gehört. Aber das ist nicht alles. Maria hatte all diese Sachen miterlebt. Und das war in ihrem Kopf drin. Und er sagte, halte nicht rein daran fest, sondern Jesus ist der auferstandene Herr und wir sollen ihn für wer er ist erkennen und daran festhalten. Und er sagte, ich werde zum Vater zurückkehren. Aber schau nochmal Vers 17, wie er es ausdrückt. Ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater, geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Durch das, was Jesus hier vollbracht hat, können wir eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Schon am Anfang vom Johannesevangelium, Johannes 1, Vers 12, heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen, denen, die an seinen Namen glauben. Er sagte, ich habe das nicht nur einfach als Tatsache vollbracht. Ich bin nicht einfach nur aufgefahren zu meinem Gott, sondern er ist auch eurer Gott. Er ist nicht einfach nur noch mein Vater, er ist eurer Vater. Für diejenigen, die an ihn glauben. Das ist die Verheißung, die er hier gibt, sagt Maria. Halte dich nicht daran fest, sondern halte daran fest, was ich jetzt vollbracht habe, das macht uns zur Familie. Ihr seid aufgenommen in die Familie Gottes durch Glauben und durch das, was Jesus Christus für uns vollbracht hat. Das ist, was er ihr sagen möchte. Und Maria nimmt dieses mit und jetzt hält sie nichts mehr am Grab, sondern sie kommt, Vers 18, und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies zu ihr gesagt habe. Sie läuft zurück und sagt, ihr werdet es nicht glauben. Ihr wart eben schon da, zumindest Petrus und Johannes. Ihr habt das leere Grab gesehen. Jetzt weiß ich, was passiert ist, weil ich habe den auferstandenen Herrn gesehen. Er ist tatsächlich von den Toten auferstanden. Das leere Grab ist kein Rätsel, sondern der Beleg für die Auferstehung. Und Jesus hatte das mehrfach angekündigt. Aber wirklich gerechnet, damit hat keiner. Hatte sie nicht, haben die anderen Jünger auch nicht. Und sie läuft hin und berichtet das. Und wieder zuerst will auch ihr das keiner glauben. Nun, auch heutzutage, Leute tun sich unheimlich schwer damit und sagen, ja, es muss irgendwie eine andere Erklärung geben, weil das passiert einfach nicht. Und meinen, die hätten sich doch irgendwie geirrt. Aber nicht nur hat Maria das gesehen und behauptet, die Jünger das gesehen und ihr Leben dafür eingesetzt, sondern sogar die Feinde haben das bestätigt. Wenn du es in deiner Bibel mitlesen möchtest, Matthäus 28, tu es auch an die Leinwand, wenn du es nicht da hast, aber schau sonst selber gerne nach, weil dafür ist es aufgeschrieben. Okay? Matthäus 28, ja, ich habe es doch nicht dran, da musst du es aufschlagen. Matthäus 28, 11 bis 13. Letzte Kapitel von Matthäus, Evangelium, Matthäus 28, da heißt es, während sie hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den Hohenpriestern alles, was geschehen war. Und sie versammelten sich mit den Ältesten und hielten Rat, und sie gaben den Soldaten reichlich Geld und sagten, sprecht, seine Jünger kamen bei Nacht und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Hä? Nun, aber da sagen sie doch, er ist doch gestohlen worden. Okay, zum einen, sie sind bestochen worden, das zu sagen. Zum anderen, mit der Aussage, sie haben den Leib weggenommen, geben sie ja zumindest, ohne das direkt zu sagen, etwas zu. Was ist das, was sie zugeben? Der Leib ist nicht da. Weil sonst hätten sie einfach sagen können, okay, das ist alles Unsinn, was ihr erzählt. Hier ist der Leib. Die haben sich geirrt, die sind ans falsche Grab gegangen. Naja, vielleicht haben sie das irgendwie heimlich gemacht. Die Römer haben die ganze Stadt besetzt. Die Hohenpriester hatten ihre Leute überall. Die konnten das nicht. Ja? Aber sie mussten sagen, der Leib ist nicht da. Und wir versuchen jetzt eine Erklärung zu finden und sagen, die haben den gestohlen. Aber wir haben gerade schon gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn. Sie hatten nicht die Leintücher ausgewickelt und das hätte sie nicht verändert. Das hätte diese Jünger nicht dazu ermutigt, überall hinzugehen und zu sagen, wir glauben, dass dieser Jesus lebt und wir haben ihn gesehen und wir setzen unser Leben dafür ein, wenn sie nur einen Toten ausgegraben hätten. Aber es hat sie verändert und selbst die Feinde müssen das zugeben. Und Maria gibt hier ihr Zeugnis und sagt, ich habe den auferstandenen Herrn gesehen. Ich kann es bestätigen. Und dann kam sie eben zu den Jüngern, Vers 19, hat ihnen berichtet. Und dann heißt es, als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten Tag der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Und Jesus sprach wieder zu ihnen, Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Wenn ihr jemanden die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemanden behaltet, dem sind sie behalten. Wir sehen jetzt die Jünger. Johannes berichtet, wie sie ängstlich zusammensaßen. Sie haben schon den Bericht von Maria gehört. Petrus und Johannes waren schon am leeren Grab gewesen. Und vielleicht war das mit ein Grund, warum sie sich jetzt eingeschlossen haben. Weil sie gesagt haben, die werden rausfinden, dass das Grab leer ist und die werden uns suchen, werden nach Beweisen suchen. Und sie hatten Angst und verschlossen sich aus Furcht vor den Juden. Aber ein unerwarteter Gast verschafft sich Zutritt. Jesus ist plötzlich im Raum, hat nicht angeklopft, nicht sich angekündigt, er ist plötzlich mitten unter ihnen. Anscheinend mit dem Auferstehungsleib geht das, dass man nicht mehr gebunden ist an irgendwelche Mauern und Wände, aber steht mitten im Raum. Und was sagt er zu den Jüngern? Was sind seine ersten Worte? Vermutlich war es auf Hebräisch, da war es Shalom, Friede. Erinnerst du dich, was die letzten Worte zwischen ihm und den Jüngern waren? Was hatte Petrus in der Zwischenzeit getan? Er hat ihn dreimal verleugnet. Judas hat ihn überliefert. Alle anderen Jünger sind geflohen. Und Jesus kommt nach all diesem wieder zu den Jüngern. Und er sagt zu ihnen, Friede euch. Jesus kommt nicht, um Vorwürfe über das Versagen und die Angst zu machen, sondern um sich ihnen zu zeigen. Er sagt, ich komme nicht, um euch zu verdammen. Ich komme nicht, um euch all das vor Augen zu führen, wo ihr versagt habt. Ich komme, um euch zu sagen, da ist Friede. Ich weiß, dass ihr an mich glaubt und ich weiß, dass ihr noch nicht alles versteht. Deswegen zeige ich mich euch und sage, dafür bin ich da. Und Jesus kommt wirklich, und sein Ziel ist nicht unsere Verurteilung. Sein Ziel ist unsere Versöhnung. Er kommt mitten in das Zimmer rein und sagt, ich möchte euch sagen, ihr braucht die Tür nicht mehr verschließen. Ihr braucht keine Angst mehr zu haben. Ihr braucht euch nicht fürchten, was passiert mit meinem Leben. Ich sage, Friede euch. Ich bin von den Toten auferstanden. Wo ihr dachtet, es ist das Ende. Nein, es ist die Auferstehung, es ist das Leben. Es ist die Zuversicht der Hoffnung, dass es was geschehen ist. Und sofort kippt die Stimmung. Er zeigt ihnen, Vers 20, die Hände und die Seite. Und da heißt es, da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Es verändert komplett alles. Von großer Trauer und Furcht zu einer Freude zu sagen, hey, das, was Jesus gesagt hat, es stimmt, er lebt, er hat den Tod überwunden und er ist der, der er verheißen hat. Und er wird das, was jetzt noch aussteht, die Himmelfahrt und dass er zur Rechten des Vaters sitzt und dass er hingeht, uns eine Stätte zu bereiten und uns zu sich holt, damit wir die Ewigkeit bei ihm verbringen, das wird auch noch geschehen. Wenn er den Tod überwunden hat, ist auch der Rest kein Problem. Das, was vorher die Frauen berichtet hatten, war tatsächlich wahr. Jesus ist auferstanden. Vers 21. Jesus wiederholt: Friede euch, wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Warum das? Jesus will nicht nur überzeugen, er will uns zu Zeugen machen. Er wollte nicht nur, dass sie verstehen, zu sagen, ich bin es wirklich, sondern sagte, okay, und jetzt habt ihr einen Auftrag. Jetzt, wo ihr von Furcht zu Freude gekommen seid, wo ihr von Angst zu dem Auferstandenen gekommen seid, jetzt habt ihr verstanden, was Gottes Absicht war, warum das alles passiert ist, warum Jesus auf die Erde gekommen ist und warum er gekreuzigt werden musste, nämlich um für unsere Sünde zu sterben. Und er sagte, jetzt habt ihr den Auferstandenen vor euch und jetzt geht hin. Und jetzt sagt den Menschen, es gibt eine Hoffnung. Jetzt geht hin und sagt der Menschheit, es gibt eine Lösung für das Problem der Sünde. Weil Vergebung möglich ist, weil Christus für unsere Schuld gestorben ist, weil er auferstanden ist und sie haben ihn vor sich. Und er sagte wieder, Friede euch. Nicht lauter Aufträge und Lasten und Druck euch, sondern Friede. Aber mit diesem Frieden geht hin und sagt den Menschen, auch ihr könnt diesen Frieden haben. Dieser Friede war nicht nur für die ersten Jünger, dieser Friede ist für jeden, der an ihn glaubt. Aber sie sollten das nicht in eigener Kraft tun. Vers 22. Als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Er sagt, ihr sollt jetzt hingehen, ihr sollt wissen, da ist Frieden und ich gebe euch den Heiligen Geist. Und die volle Ausgießung geschieht dann zu Pfingsten. Aber wie das hier ausgedrückt ist, das erinnert sehr stark an die Schöpfung des Menschen. Da schuf Gott der Herr den Menschen und er hauchte in ihn den Atem des Lebens. Und hier kommt Jesus zu den Jüngern und er hauchte an und sagt, empfangt Heiligen Geist. Bei Adam hat Gott irdisches Leben hineingehaucht und hat gesagt, empfange Leben. Hier hat er den Jüngern ewiges Leben eingehaucht. Er hat gesagt, empfangt den Heiligen Geist. Empfangt die Garantie, dass ihr ewiges Leben habt. Und ich spreche euch das zu. Und die Botschaft, die sie dann hinaustragen sollen, ist Vers 23. Wenn ihr jemanden die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemanden behaltet, dem sind sie behalten. Nun, das klingt ja ein bisschen, also wir gehen einfach rum und sagen, ah, den mag ich nicht, der muss seine Sünden behalten, der ist ganz nett, dem vergebe ich und dann sind sie vergeben. Nein, das ist nicht, wie es gemeint ist, sondern ihr verkündigt das Angebot der Versöhnung. Und wer es annimmt, dem sind die Sünden vergeben, aber wer an seinen Sünden festhält, bei dem bleiben auch die Sünden. Und damit auch die Konsequenzen, nämlich das Gericht. Lass mich das belegen aus Lukas 24. Dort heißt es in Vers 46 und 47, Jesus sprach zu ihnen, so steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden allen Nationen, Anfang von Jerusalem. Das ist der gleiche Auftrag. Und er sagte, ihr sollt hingehen und verkündigen, kehrt um, das ist, tut Buße. Auch das wird bei uns häufig missverstanden. Viele, wenn du ihnen sagst, tu Buße, dann denken sie, was muss ich tun, um das wieder gut zu machen? Ja, also irgendwie so und so lange beten oder irgendwo hin pilgern oder Wiedergutmachung machen. Buße bedeutet Umkehr. Eine Sinnesänderung zu sagen, ich dachte, so wäre okay, ich bin ganz in Ordnung, aber ich sehe ein, ich habe mich geirrt. Ja? Und ich habe mich über Jesus geirrt, dass ich vielleicht vorher dachte, das war einfach nur ein guter Mensch und jetzt eingesehen habe, nee, er ist der leibhaftige Gott, vollständig Mensch geworden, er ist gestorben, er ist auferstanden, er ist Herr. Und er sagte, geht hin und predigt zu ihnen in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden. Wer das tut, wer diese Bedingung erfüllt, der bekommt Vergebung der Sünden. Wer aber sagt, nee, ich will weiter mein Leben führen, niemand sagt mir etwas, dem werden die Sünden behalten. und er kommt unter das Gericht. Wo bist du? Hast du mit Maria und mit den Jüngern gesagt, Jesus lebt und er ist der Herr und er hat für meine Schuld bezahlt und ich setze mein Vertrauen in ihn und in seine Auferstehung. Ich kam irgendwann irgendwo hin und ich habe nicht gesehen, aber ich habe gehört und ich habe geglaubt. Und zwar geglaubt an ihn, den Auferstandenen. Nicht geglaubt an mich, sondern geglaubt an Jesus Christus. Setze mein Vertrauen in ihn. Oder sagst du weiterhin, nee, interessiert mich nicht, geht mich nichts an, dem werden seine Sünden behalten. Er bietet Vergebung an. Aber wir müssen es auch annehmen, in Anspruch nehmen für uns. Und wer den weiteren Verlauf kennt, und Johannes Leser, die kannten den weiteren Verlauf, die wissen, ja, die Jünger sind zu mutigen Zeugen geworden. Sie haben den Heiligen Geist bekommen, sie haben verkündigt und viele sind zur Umkehr gekommen. Dieser ängstliche Haufen an eingeschüchterten Jüngern wird zum Fundament der weltweiten Gemeinde und somit ein Beleg der verändernden Kraft des Geistes Gottes. Die Auferstehung Christi war der Beweis des Evangeliums und das Kommen des Heiligen Geistes seine Befähigung. Er hat sie verändert, er hat sie befähigt. War wunderbar. Außer, dass jemand fehlte. Und von dem hören wir auch noch. Vers 24. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seine Hände das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drin und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, trat in ihre Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach, mein Herr und mein Gott. Johannes ist so ehrlich und erwähnt den Thomas. Er sagt, ja, da war einer von uns, der war an dem ersten Sonntag nicht dabei gewesen. Und er berichtet auch und sagt, dieser Thomas hört dann von uns und der kennt uns. Wir haben die letzten 3,5 Jahre zusammen verbracht. Und der weiß, wie wir vorher waren. Und der weiß, wie wir jetzt erzählt haben, Jesus ist auferstanden. Aber der sagt trotzdem, kann ich nicht glauben. Echt jetzt? Was ist in euch gefahren? Jesus soll auferstanden sein, das kann ich nicht glauben. Thomas fordert handfeste Beweise und Jesus liefert sie, indem er sich mit seinen Wunden identifiziert, genau wie Thomas es gefordert hat. Er sagte, ich kann das nicht glauben, ich brauche den Beleg und ich bin so dankbar, dass Thomas da war und dass er das gefordert hat. Weil dann haben wir den Beweis und sagen, ja, da war jemand, der war absolut skeptisch gewesen, der wollte, konnte das nicht für wahr halten, nur auf den Berichten von anderen sagte, ich muss das bewiesen haben. Und Jesus kommt wieder, als er dabei ist. Und hast es beim Lesen auch so realisiert, Jesus kommt wieder rein und Jesus grüßt sie wieder, Friede euch. Kommt nicht und sagt, Thomas, was kann dich noch überzeugen? Nein, er kommt und sagt, Friede euch. Jetzt Thomas, du bist skeptisch? Komm her. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Lehne das nicht weiter ab. Du hast es schon gehört. Aber Thomas, es hilft dir nicht, dass du es von anderen gehört hast. Du musst es glauben. Im Moment bist du ungläubig. Im Moment vertraust du mir nicht, dass das, was ich gesagt habe, wirklich wahr ist. Halte nicht daran fest. Vertraue mir. Die Belege sind da. Ich liefere sie dir. Und nun ist auch Thomas überzeugt. Und er gibt einer der ausdrücklichsten Identifikationen von Jesus in der ganzen Schrift. Er sagt, mein Herr und mein Gott. Immer wieder gibt es Gruppierungen, die es anzweifeln, dass Jesus tatsächlich Gott ist. Direkter kannst du es nicht sagen. Mein Herr und mein Gott. Johannes, der Gleiche, der schreibt auch das Buch Offenbarung. Und da sieht er einen Engel und fällt vor ihm nieder und will ihn anbeten. Und der Engel sagt, nix da, du stehst auf. Ich bin nur ein Geschöpf, du betest alleine Gott an. Und der gleiche Jünger beschreibt hier, dass Thomas den Herrn anbetet und sagt, mein Gott. Und Jesus lehnt es nicht ab. Er zeigt, ja, du hast es jetzt richtig erkannt. Du hast mich identifiziert und erkannt, wer ich wirklich bin. Wir sollen auch sehen, der Bericht ist nicht geschrieben, um die Jünger zu Helden zu machen, sondern um auf den Heiland zu verweisen. Es war nicht, Thomas hat einen Geistesblitz und so, wow, ist der klug geworden. Sondern er sieht den Auferstandenen Jesus und sagt, okay, jetzt bin auch ich überzeugt. Was will ich noch an Beweisen haben? Ich habe ihn vor mir. Und ich kann ihn eindeutig identifizieren. Es gibt keinen anderen Toten, der die Merkmale einer Kreuzigung und eines zerstochenen Herzens mit dem Speer durch die Seite hat. Es ist eindeutig Jesus. Und ich sehe ihn, wir dürfen ihn anfassen. Es ist der Herr. Er wird so überzeugt und er beschreibt das. Und zeigt aber auch, unser Glaube ist nicht in, wie toll die Jünger waren. Die saßen oben im Saal und haben sich gefürchtet, sondern es berichtet, wie groß der Herr ist, der von den Toten auferstanden ist. Ihr Vertrauen war in ihn. Dann gibt es noch einige, die dann Vers 29 nehmen, wo es heißt zu Thomas, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Und einige lesen das und sagen, naja, eigentlich will Gott, dass wir keine Beweise haben, dass wir einfach so glauben. Aber dann macht es keinen Sinn, warum das vorher geschrieben wurde. Also das wurde als Beleg geschrieben. Und das sagen die nächsten beiden Verse und die letzten dieses Kapitels. Da heißt es, auch viele andere Zeichen hat zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Wir wollen noch sehen, was möchte Johannes damit erreichen. Er erklärt ganz offen die Absicht seiner Erzählung, seines Evangeliums. Er hat das Evangelium geschrieben, damit wir glauben, dass Jesus der Christus ist und dass wir durch den Glauben ewiges Leben haben. Er sagt, all diese Berichte, inklusive die von Maria, inklusive die von den 11 Jüngern, oder 10 Jüngern und inklusive die von Thomas, sind geschrieben. Damit ihr glaubt, Jesus ist der Christus, er ist der verheißene Messias, er ist derjenige, der angekündigt war und dass wir durch Glauben an ihn ewiges Leben haben. Glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der für deine Sünde gestorben und auferstanden ist? Dann auf der Grundlage von Gottes Wort hast du ewiges Leben. Vielleicht sagst du, aber ich kann mich nicht erinnern, wann ich das geglaubt habe. Glaubst du es jetzt? Wer glaubt, der hat ewiges Leben. Wenn noch nicht, wenn du das immer so ein bisschen so skeptisch betrachtest, so ein bisschen Thomas-mäßig, oder immer nur gedacht hast, naja, Tod war das Ende und danach, das ist irgendwie Legende, dann gäbe es keinen besseren Tag als den Auferstehungsmorgen, um zu sagen, ich lasse mich mit Thomas überzeugen und ich setze mein Vertrauen in ihn. Wenn du das schon glaubst, ist der Glaube nicht das Ende von Gottes Absicht, sondern der Anfang von Gottes Auftrag. Es kommt zum Ende vom Johannesevangelium, aber es ist nicht das Ende der Schrift, sondern er beschreibt, wie Jesus sich Jünger zur Seite genommen hat, wie die ihn erlebt haben, was sie mit ihm erlebt haben, wie sie darauf reagiert haben, auch ihre ganze Skepsis, auch ihre Fehler und wie sie dann mitbekommen haben, wie er gekreuzigt wurde und erlebt haben, wie er lebt, wie er von den Toten auferstanden ist. Und er sagt jetzt, okay, ihr glaubt, ihr seid jetzt überzeugt, jetzt, wo ihr den auferstandenen Herrn gesehen habt, okay, jetzt gebe ich euch den Heiligen Geist und jetzt dürft ihr hinausgehen und diese Botschaft weitergehen, damit andere Menschen eine Hoffnung haben. Und ich glaube, das ist heute genauso wichtig wie damals. Wir gehen in kurzer Zeit wieder unsere Wege, gehen in unsere Häuser, in unsere Wohnungen, in unsere Nachbarschaft, in unsere Familien. Was können wir ihnen mitnehmen? Unsere Verwandten brauchen keine Ostereier, brauchen keine Schokoladenhasen. Sie brauchen eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht. Und diese Hoffnung haben wir. Heißt nicht, du darfst das andere denen nicht geben, aber sag ihnen, das ist nicht, worum es geht. Worum es geht, ist, dass Jesus lebt. Dass er von den Toten auferstanden ist, dafür haben wir Ostersonntag. Das ist, woran wir gedenken. Und diese Botschaft mitzunehmen, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Und das ist nicht einfach nur schön für Jesus, sondern das ist gut für jeden, der an ihn glaubt. Weil mit ihm werden auch wir leben. Er hat alle Belege geliefert. Vertraust du ihm? Und wenn du ihm vertraust, dann kann er dir auch helfen. Mit deinen Geldsorgen, mit deinen Gesundheitsproblemen, mit den Alterserscheinungen, mit den offenen Fragen, mit der Ungewissheit, mit dem, was eventuell kommt. Er nimmt das nicht alles weg, aber gibt uns eine Perspektive, die uns hoffnungsvoll durch dieses Leben gehen lässt. Hast du diese Hoffnung? Wenn nicht, bitte sprich jemanden an, wir würden dir gerne erklären, wie du auch persönlich diese Hoffnung haben kannst. Und wenn du sie hast, dann erstmal sing mit uns. Komm, Volk des Auferstandenen. Wir wollen von ihm deklarieren und dann hinausgehen und das weitergeben.